Heute ist gepflegten Korbballsport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, mitten in den Playoffs. Die zweite Runde ist in vollem Gange. Drei Serien sind schon gestartet. Es ist einiges passiert. Bei den Suns läuft es nicht ganz so gut. Beim Kelten, wir werden es gleich erfahren. Und eine Serie wartet noch auf uns. Wahrscheinlich die Serie, auf die vor allem die NBA sehnlichst wartet. LeBron gegen Steph. Draymond gegen AD. Und überhaupt Lakers gegen Warriors. Interessanter kann es wahrscheinlich kaum gehen, vor allem Einschaltquoten technisch. Und genau über diese Serie wollen wir heute intensiver sprechen. Deshalb sitzt er mir heute gegenüber, der heute, da er tatsächlich, ihr könnt es nicht sehen, aber ich erzähle es euch, tatsächlich denselben Pulli trägt wie ich.
Und den daher, gleichen, denselben,
das wir. Ja, richtig, den gleichen, Entschuldigung, natürlich, den gleichen. Wir sitzen nebeneinander und wechseln die ganze Zeit. Den gleichen Pulli trägt wie ich und deshalb natürlich heute ganz besonders und auch sonst niemals unstylische.
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und ja.
Ich finde die Vorstellung eigentlich relativ lustig, mal so einen Podcast in so einem oversized Pulli zu zweit aufzunehmen.
Wir können ja bei Kai Kuzma fragen, ob der, ob seine noch
irgendwo Schrank hängt.
Ja, ja. Dann hätten wir das eigentlich. Das wäre eigentlich nicht schlecht.
Da gehen auf jeden Fall zwei herkömmliche Podcast-Hosts gehen da schon rein.
Auf jeden Fall. Ich meine, bei LeBron wäre es wahrscheinlich so, selbst im Skinny-Fit-Pulli würden wir wahrscheinlich beide reingehen, aber bei Kuzma definitiv auch in den. Also von daher, wir schicken mal eine Anfrage nach Washington, würde ich sagen.
Wenn wir uns mal wieder sehen, können wir das ja angehen.
Genau. Wird immer wieder Zeit. So nach Jahren der Telefonie. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob du mich nicht gleich, ob du nach meiner nächsten Frage noch Lust hast, dich mit mir zu treffen, aber was ist denn los beim Kelten? Hat's Boston gebraucht?
Achso, ich dachte, du wolltest die Adresse haben wegen den Wetteinsätzen.
Also, die habe ich ja. Das ignoriere ich
einfach. Das ist nicht das Ding.
Hat es den Kelten gebraucht, damit Playoff Harden endlich Playoff Harden wird, oder?
Ich glaube schon. Also vielleicht hat es auch kein Embiid gebraucht, weniger Erwartungen, grundsätzlich immer die beste Situation für Doc Rivers, um aufzutrumpfen, wenn ihm Leute fehlen. Und ja, ein sauberes Konzept zu haben. Nee, aber James Harden hat einfach nur unfassbar gut gespielt. Ich weiß nicht, ob ich schon mal ein besseres Playoff-Spiel von ihm gesehen habe. Wahrscheinlich nicht.
Ich finde, er hatte so in seinen Anfangs-Houston-Jahren hatte er immer relativ gute Playoff-Spiele. Ich kann mich noch so ein bisschen erinnern, dass er da auch eigentlich immer, also relativ verlässlich war. Deshalb kam dieser Einsturz für mich überraschend. Also, weil es war so, okay, irgendwie, ich hatte da immer so, ich weiß noch, ich habe so geguckt und ich hab's dann öfter auch mit dem anderen Team gehalten und habe dann gedacht, so, krass, der ist irgendwie ein Sack. So, der, aber hat sich dann irgendwie geändert.
Ich weiß noch, dass ich ihn komplett gefeiert habe, als er noch bei OKC von der Bank kam, weil ich immer dachte, wenn der ins Spiel kommt, das ist eigentlich der Typ, der am meisten Struktur hier reinbringt, der am meisten versteht, was er tun muss bei OKC. Da waren die ja auch alle noch sehr jung, aber da dachte ich eigentlich auch, na gut, in den Finals gegen Miami sah es dann nicht mehr so gut aus und danach ist er ja dann gewechselt, aber du hast schon recht, also es war jetzt auch nicht so, dass er irgendwie in jedem Playoff-Spiel dann total abgetaucht wäre. Das hat sich dann irgendwie nachträglich, glaube ich, so ein bisschen verzerrt, weil es halt einfach schon
so ein paar einige große Spiele gab.
Ja, genau, es ist halt einfach einige Male passiert und es fehlte jetzt so der ganz große Triumph halt so in seiner Karriere.
Ja.
Aber er hatte schon auch gute Spiele, aber trotzdem, also ich glaube so, was das Gesamtpaket anging, war das trotzdem schon auf jeden Fall sehr, sehr weit oben, was er heute Nacht gemacht hat. Also gerade, weil er halt irgendwie jede Coverage, die er bekommen hat, hat er irgendwie sofort entschlüsselt. Das war echt krass. Mhm. Also wenn es Drop-Coverage gab, da dachte ich direkt am Anfang irgendwie schon, vielleicht sollte man Al Horford einfach aufbewahren für, wenn Embiid kommt und ihn so lange raussetzen, weil das irgendwie gemein ist. Also ich meine, Al Horford hat danach auch viele gute Sachen gemacht, aber dachte ich direkt zu den ersten Minuten. Das ist für Harden irgendwie eine Einladung. Und er ist dann halt immer wieder halt so Richtung Mitteldistanz gegangen, hat seinem Verteidiger, den er dann hatte, der halt dann quasi wieder aufgeholt hatte, hat er dann einmal die Schulter gegeben und hat seinen Stepback halt aus der Mitteldistanz genommen und immer getroffen. Mhm. Wenn halt geswitcht wurde, hat ihn das nicht groß gejuckt, dann hat er halt irgendwie aus Isolation seinen Stepback-Dreier genommen. Wenn ein Double-Team kam, hat er halt irgendwie sofort durchgesteckt auf Paul Reed, der dann irgendwie Überzahlsituationen aufgelöst hat. Also Paul Reed, übrigens sehr guter Embiid-Vertreter in dem Spiel. Das war echt, das war echt nicht übel. Also gerade so, ich meine, den Hustle sieht man bei ihm immer, aber wie er halt, also gerade dieses Playmaking dann auch irgendwie teilweise noch gezeigt hat, das war schon stark. Aber also Harden hat es halt einfach wirklich nicht gejuckt, was passiert ist. Er hat es irgendwie sofort entschlüsselt. Und das war schon, ja, verdammt gut, muss man sagen.
Und dann natürlich noch den großen Dreier zum Sieg getroffen.
Ja. Also, wo man sich halt auch denken kann, vielleicht wäre es da besser gewesen, wenn jemand schon 42 Punkte gemacht hat und auch wirklich unfassbar viele gut verteidigt und schwere Würfe getroffen hat. Also auch viele, die nicht so schwer waren, aber wie gesagt, auch viele mit einem hohen Schwierigkeitsgrad. Ob es dann nicht besser wäre, von diesem Spieler den Ball wegzuforcieren und einen zweiten Verteidiger zu schicken. Aber
könnte man
nachher ist man immer schlauer. Also wie gesagt, wenn sie das in der ersten Halbzeit versucht haben, dann kamen halt meistens auch offene Dreier für die Sixers heraus. Und das ist ja, also Shooter hatten sie schon auf dem Feld. Das ist halt so, deswegen, wenn Embiid nicht. Ja, wenn der in der Ecke steht, kann er auch werfen.
Ja, aber er hat ja keinen genommen, ne? Keinen. Oder?
Es kann gut sein, dass er in dem Spiel jetzt keinen
genommen hat. Auf jeden Fall, glaube ich, keinen Field Goal. Oder ich glaube, er hat keinen Field Goal-Versuch und keinen Field Goal gehabt. Auf jeden Fall kein Field Goal.
Also, das kann gut sein.
Aber die meisten Minuten in den Playoffs gespielt, ohne getroffen zu haben.
Das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber ja. Wir können mal bei Rudy Gobert-Fans aus alten Zeiten nachfragen, weil ich glaube, er hatte viele Screen Assists.
Ich glaube auch.
Die Screens waren schon wuchtig, die er hatte. Also hat er auf jeden Fall seinen Impact gehabt.
Ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen, muss ich gestehen. Ich bin noch nicht dazugekommen, aber die Statistik hatte ich irgendwo gelesen. Deshalb, ich verifiziere das jetzt aber nochmal. Nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Mist erzähle, dass er kein Field Goal genommen hat. Nee, er hat tatsächlich kein Field Goal Attempt gehabt.
In wie vielen Minuten?
Moment, NBA-App, knapp 37. 36 Minuten und 37 Sekunden.
Ja, ich glaub, das war schon nicht schlecht.
Ich glaube, Field Goal Attempts war es quasi. In fast 37 Minuten kein Field Goal Attempt.
72 Screens, 0 Würfe.
Ja, und halt 88 Screen Assists dabei noch, weil halt auch seine bloße Anwesenheit schon als Screen Assist gereicht hat, wie es bei Gobert ja auch oft so ist.
Genau, weil einfach, wenn der Hydrant da steht, dann ist er halt da.
Genau, und dann ist da auch nicht viel zu machen.
Nur weil du den Screen nicht nutzt, heißt es nicht, dass er nicht da ist.
Eben. Und dass er nicht doch auch Einfluss hat auf das Verhalten der Defense.
Ja, aber also ich würde dir aus neutraler Perspektive dann empfehlen, dir das Spiel noch anzugucken. Einerseits, weil Harden echt sehenswert war und auch, weil die Celtics am Ende halt wieder absoluten Quatsch gemacht haben. das muss man auch dabei noch erwähnen. Also sie hatten kurz vor Schluss noch die Führung. Ich glaube, 4 Punkte vor hatten einen Fastbreak, wo Jaylen Brown dann irgendwie abgedreht ist, weil keiner mitgelaufen ist und dann haben sie es vergrobt, dann gab es auf der Gegenseite ein And-One und dann hatten sie noch 2 richtig dämliche Turnover in der Schlussminute, wo man es eigentlich auch noch hätte wieder drehen können, aber haben sie halt nicht.
Muss man ja nicht, ja.
Ja, also es ist schon irgendwie ein bisschen das Problem bei Boston. Also ich habe gestern auch mal so auf die Wettquoten geguckt jetzt, also natürlich ohne irgendwelche Absichten, aber Boston war zumindest gestern so der Top-Favorit jetzt auf den Titel. Also, weil halt, ja, das vermeintlich gefährlichste Team im Osten sonst weg ist und Boston einen Gegner vor sich hat, wo ja auch der designierte MVP, der, glaube ich, übrigens heute Nacht bekannt gegeben wird.
Oh, ist so.
Erstmal nicht dabei ist, ja. Nikola Jokic hat gesagt, er hofft, dass heute das Wetter gut ist, damit er im Swimmingpool ist. Also, weil er wurde gefragt, was er macht, wenn das bekannt gegeben wird oder so, ich hoffe, die Sonne scheint, dann gehe ich in meinen Swimmingpool. Das ist genau die Mentalität, die man haben sollte dazu.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, Boston hat halt irgendwie die beste Quote und ich dachte mir, ich kann es schon irgendwie verstehen und wir haben ja auch schon öfter gesprochen, dieses Team ist schon sehr rund, es hat schon irgendwie alles, aber es ist halt auch einfach immer noch ein bisschen dusseliges Team. Das ist leider nach wie vor ein Faktor und ich weiß nicht, Dusseligkeit ist schwierig, wenn man in den Playoffs eigentlich halt auch weiß, dass man sich nicht zu viel Zeit lassen sollte und die Sachen halt erledigen sollte, idealerweise sofort. Na, deswegen, es gibt andere Teams, die vielleicht in der Breite nicht ganz so viel Talent haben, aber vielleicht einfach ein bisschen smarter sind als die Celtics. Weiß ich nicht. Dieses Spiel war auf jeden Fall ging wieder so ein bisschen in die Richtung, weil es gab also auch in der ersten Halbzeit eigentlich Phasen, wo man dachte, also eigentlich muss hier nichts anbrennen.
Machst du dir Sorgen, ob dieses Hanges zur Selbstsabotage?
Naja, also was heißt Sorgen? In der Serie hängt immer noch viel davon ab, was jetzt mit Embiid passiert. Ich glaube immer noch, dass Boston die Serie eigentlich gewinnen sollte, aber das heißt nicht, dass sie es tun werden.
Das Milwaukee ja auch.
Ja.
Ohne, also aber wertfrei gesagt, ne? Aber ist, ich würde auch eher, also ohne Spiel ist natürlich gesehen.
Also, aber solche mich Spiele persönlich würde es jetzt auch wundern, wenn Harden in jedem Spiel so aussieht wie in dem Spiel. Aber, weiß nicht, also Maxi hatte, glaube ich, 10 von 24 getroffen. Er kann ja auch noch mehr treffen, beispielsweise. Und, also, so wie die Sixers gespielt haben, ich weiß nicht, ob das in jedem Spiel genauso funktioniert, aber es war jetzt auch nicht irgendwie komplett. Ist ja jetzt nicht so, dass abgesehen von Harden, der dreimal Scoring-Champion war und von dem wir wissen, dass der durchaus Punkte machen kann und immer noch ein ziemlich fähiger Offensivspieler ist, abgesehen davon war das jetzt nicht so, dass irgendwie alle Leute komplett über ihrem Niveau gespielt hätten oder so. Also ich glaube, Boston muss halt schon einfach auch realisieren, dass das nur klappen wird, wenn man das halt komplett seriös auch über 48 Minuten angeht und das ist halt irgendwie, ja, halt einfach so eine Tendenz, die sie manchmal haben, dass das halt einfach nicht über die ganze Zeit läuft, sondern über einen gewissen Zeitraum. Und dann spielen die Sixers teilweise Zone und dann schafft man es auf, also spielt man auf einmal so, als hätte man noch nie eine Zonenverteidigung gesehen und checkt das irgendwie nicht, wo der Cut langlaufen muss, damit man halt hinter die Zone kommen kann. Und dann irgendwie trotzdem, das siehst du dann irgendwie in zwei Szenen und dann aber auch in 10 wieder nicht mehr. Und da bleibt irgendwie alles, also bleibt der Karren so im Sand stecken. Also die Tendenz gibt's halt immer mal wieder. Mal gucken. Aber es ist auch nur ein Spiel. Es ist halt einfach nur ziemlich ärgerlich. Das
ja, blöder Auftakt. Wobei das ja auch oft, also ich meine, das passiert ja öfter mal, dass wenn du, erstes Spiel ist ja sowieso irgendwie, ist der Favorit vielleicht am ehesten noch auf dem falschen Fuß zu erwischen, plus dann noch, eigentlich denkst du, okay, ohne den Superstar des anderen Teams soll's erst recht funktionieren. Und genau dann funktioniert es halt nicht. Also weil du dann was anderes präsentiert bekommst, als das, mit dem du gerechnet hast, weil du vielleicht auch ein bisschen innerlich, klar, vielleicht ist es auch nicht so bei Profisportlern, aber vielleicht innerlich so denkst, ja, ohne, wir sind jetzt doch vielleicht noch ein Stück besser, als wir es normalerweise wären. Und dann passiert halt irgendwie sowas, kann ja sein. Aber klar, sollte natürlich nicht.
Also Al Horford hat es tatsächlich auch gesagt, dass sie irgendwie defensiv relaxed haben, weil Embiid nicht dabei ist. Ja, das sollte halt nicht passieren, wenn du eigentlich das Ziel hast, Meister zu werden, so grundsätzlich.
Dann,
du solltest. Das war in Spiel 5 gegen Atlanta halt auch schon genauso.
Ja, du solltest natürlich erstmal das Ziel haben, diese Serie zu gewinnen. Weil das ist ja entscheidend, ne? Nicht, dass du jetzt schon spielst, um eine Meisterschaft zu gewinnen, weil dann spielst du vielleicht am Ende gar nicht um die Meisterschaft. Bin gespannt, ob Phoenix noch lang um die Meisterschaft spielt. Übrigens mal ganz kurz die andere Serie der letzten Nacht zu erwähnen. Da habe ich nämlich tatsächlich auch heute Morgen schnell das letzte Viertel gesehen. Und ja, muss gestehen, ich habe ja Richtung Suns getippt. Es gab schon mehrere 2-0-Führungen des Heimteams. Es gab es auch zum Beispiel in der letzten Runde Kings gegen Warriors, die 2-0-Führung des Heimteams. Und dann hat es sich nochmal gedreht. Ist aber schon hart. Also dieses letzte Viertel, also Chris Paul ist ja, glaube ich, kurz vor Ende des dritten oder ein paar Minuten vor Ende des dritten musste er raus mit Leistenproblemen, Leistenverletzung. Da hat natürlich dann so ein bisschen die Ordnung in der Hand geführt. Wie gesagt, habe ich nicht gesehen, aber Phoenix hat gefühlt keinerlei. Also die Offense ist wirklich you go, I go. Und es gab eine Aktion, als sie mal den Ball ein bisschen am Laufen lassen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Josh Okogie einen Pick gestellt hat für Booker. Auf jeden Fall hat Okogie quasi in der Bewegung in die Zone den Ball von Booker bekommen. Die Hilfe kam von Gordon und Okogie hat dann auf Aiden für den freien Dank abgelegt. Und das war mal sowas, wo ich mir gedacht habe, so, aha, it geht. Und sonst war es halt ganz viel einmal KD, einmal Booker, einmal KD, einmal Booker, einmal Booker, einmal KD. Und ohne, aber halt, und das ist wahrscheinlich das Entscheidende, was so ein bisschen fehlt, ohne wirklich Druck auf den Ring auszuüben, ohne wirklich Schützen drauf zu haben. Es waren eigentlich alles verteidigte Würfe, mehr oder weniger. Und Denver hat das extrem gut gemacht. Denver ist, glaube ich, auch das Ding. Ich weiß gar nicht, ob es eine KS Duncan vom Dunkerspot getwittert hat oder ob es sein Kollege Mr. Jones war. Aber dass du halt quasi ohne Rim-Pressure kann Denver ganz gut verteidigen. Also Denver kann auch so gut verteidigen, aber wenn du nicht Druck auf den Ring ausübst, funktioniert es auch mit Jokic ziemlich gut. Und das war halt echt so ein bisschen der Fall. Und am Ende war dann Michael Porter Jr. war nicht drauf, dafür war Bruce Brown drauf, quasi noch als zusätzlichen Ballhändler, weil Murray nicht das beste Spiel hatte in den ersten Vierteln, hat dann im letzten Viertel zwei recht wichtige Würfe zwar getroffen, aber ja, also es sah überhaupt, also offensiv sah es wirklich nicht gut aus für Phoenix. Und jetzt ist natürlich die Frage, was mit Chris Paul passiert. klar, Überreaktion und so, aber da, also ich, da müssen sie schon intensiv rauskommen, weil ich glaube, wurde ja auch nach Spiel 1, wie gesagt, also dadurch, dass sie nie Dreier nehmen, haben sie halt das auch von Joe Mazzulla gern zitierte Mathe-Problem einfach. Dass so, da können sie aus, also haben sie zwar drei der besten Midrange-Shooter aller Zeiten, aber am Ende machen auch die immer nur 2 Punkte und wenn dann halt der Gegner von draußen trifft, wird es irgendwie schwierig. Deshalb, ich bin gespannt, wie der Rest der Serie sich noch entwickelt, ob sie jetzt zu Hause so ein bisschen so einen Fuß in die Tür bekommen, aber das war jetzt so, also Spiel 1, ne, aber jetzt Spiel 2 auch eigentlich dran gewesen, aber wirklich am Ende keine, also überhaupt keine flüssige Offense kreieren können, auch so, dass sie dieses, ja, für ein, also dass man voneinander mehr profitiert, als okay, da ist halt noch jemand drauf, der tendenziell irgendwie die Aufmerksamkeit der Defense irgendwie auf sich zieht. War irgendwie, habe ich jetzt nicht viel gesehen, also ne, es war irgendwie sehr, sehr statisch und sehr, sehr einfallslos und dann auch irgendwie hilflos am Ende. Und da hat, ne?
Ja, das Spiel muss ich mir noch angucken. Da habe ich jetzt bisher nur den Boxscore gesehen, der halt auch schon sehr unterhaltsam ist mit, also wenn man bedenkt, wen Phoenix so hat, dass die dann irgendwie 87 Punkte machen gegen die
ja
unglaublich defensiv schwachen Nuggets. Aber ja, das Thema Rim Pressure ist halt so ein Ding. Und also was ich im ersten Spiel halt auch fand, man hat schon gesehen, also erstens, das wirkte Denver ein bisschen wacher und besser vorbereitet. Aber ich finde vor allem auch, gerade wenn du Jokic und Murray spielen siehst, also mit diesem Two-Man-Game, da siehst du halt auch, dass die halt einfach wirklich schon lange zusammenspielen und einfach wissen, was der andere macht. Ja. Es ist scheißegal, wer der Ballhändler ist, wer den Block setzt, die wissen genau, was sie machen. Die können jederzeit irgendwie auch resetten und finden irgendwie immer einen Weg zu einem guten Wurf und beschäftigen die Defense halt die ganze Zeit. Und die Suns haben halt 5-mal zusammengespielt gefühlt. Das ist halt, da ist halt super viel individuelle Klasse vorhanden und das Shotmaking, klar, so alles klar, aber die haben halt null Kontinuität und also gefühlt ist auch dadurch, dass jetzt Durant da ist, wirken, finde ich dann teilweise so, wie dann zum Beispiel Booker und Ayton spielt, das wirkt alles auch so ein kleines bisschen angepasst, obwohl die ja eigentlich über die letzten Jahre schon auch gewisse Automatismen sich aufgebaut haben, aber es ist halt immer noch so ein bisschen, ja gut, aber wir haben jetzt ja eigentlich den Typen, der ja der Beste von allen sein soll, vielleicht sollten wir den ja irgendwie mehr involvieren, ach Moment, aber ich weiß auch nicht. Das ist halt, es wirkt halt,
Simmons so schon sagt, New Guy Energy. Ist immer noch so.
Ja, schon, aber ich finde halt auch nicht mal nur von Durant selbst, nee, also sondern insgesamt also auch so, vom ganzen Team, ne?
Da ist so ein New Guy halt irgendwie drin und der muss gucken, was er macht und die anderen halt auch irgendwie, was sie mit ihm machen.
Ja, und ich finde auch, also selbst wenn Denver jetzt auch nicht die tiefste Rotation hat oder die allerbesten Leute von der Bank, aber sie haben halt schon noch Leute, die sie reinbringen können, die ihnen dann auch nochmal einen anderen Look geben, die nicht einfach nur da sind, um 5 Minuten hier und da zu klauen. Also jemand wie Bruce Brown, wenn der reinkommt, der bringt halt einfach eine neue Energie ins Spiel. Der bringt halt auch einfach ein bisschen eine andere Facette rein. Und bei den Suns ist ja schon ab Position 5 so, dass es eigentlich ist, ja, wir versuchen jetzt diese Minuten irgendwie zu überstehen. Und also nichts gegen Torrey Craig oder Josh Okogie, die machen irgendwie schon ihr Ding, aber das ist halt immer so, dass du dadurch eigentlich jemanden auf dem Feld hast, der jetzt nicht besonders doll verteidigt werden muss, wo du halt irgendwie einen designierten Helper haben kannst. Und sobald dann einer von Booker, Durant raus muss, ist es halt da schon wieder schwieriger. Jetzt, wie niemand hätte erwarten können, hat Chris Paul sich das erste Mal in diesen Playoffs verletzt. Wie fangen sie das auf? Die Rotation ist halt super, super dünn. Also das ist halt einfach so. Das heißt jetzt auch nicht, dass Phoenix sich da nicht irgendwie rausarbeiten kann, aber ich glaube, also gerade wenn wir das irgendwie mit Golden State vergleichen, die halt auch 0-2 hinten lagen, das ist halt ein Team, was halt schon alles zusammen erlebt hat. Das ist Phoenix halt nicht. Also
ja.
Die Leute haben individuell auch schon verdammt viel erlebt, aber Durant hat halt seine Sachen anderswo erlebt. Und die Suns, ja, also, weiß ich nicht. Es ist schon eine etwas schwierige Situation. Also vielleicht haben viele Leute den Nuggets auch einfach ein bisschen Unrecht getan, im Sinne von, wie wenig eigentlich über die Nuggets so gesprochen wurde, als das Team, was jetzt den Westen vielleicht auch gewinnen konnte. Ich meine, die haben jetzt auch nicht komplett aus Zufall die meisten Siege in der Regular Season im Westen geholt und haben ja den immer noch nicht ganz schlechten Nikola Jokic.
Ja, das war ja sowieso so ein Mysterium so in der ersten Runde. Also es war halt einfach wahrscheinlich zu einfach bei den Nuggets und dann, ja, irgendwie hat man sie
auf der einen Seite. Ja, das ist halt immer dieses Defensivthema.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und das könnte gegen Ende auch noch, also gegen Ende kann vielleicht auch in der Serie noch was anderes werden, aber ja, am Ende Suns. Ich meine, ich finde ganz ehrlich, für mich ist es so ein bisschen aufgeblasen manchmal, das, was man dazu spricht, jetzt quasi der fünfte Mann auf dem Feld. Also klar, es ist jetzt nicht optimal, aber ich glaube, in so einer Rotation oder in einem Team mit Paul, Booker, Durant und Ayton, wenn da jetzt Torrey Craig steht, und ich finde, er hat es in der ersten Runde eigentlich auch relativ gut gemacht, es ist jetzt klar nicht deine 1A-Lösung, du hättest natürlich jetzt so gern meinetwegen Cam Johnson da noch drinstehen. Grundsätzlich finde ich das aber jetzt gar nicht so dramatisch, was ich halt, wie du sagst, dramatischer finde, ist halt was dann, dass du halt von der Bank dann gar wenig Impulse gibt. Zum Beispiel, oder dass jetzt Okogie halt in der Serie eher startet, ich glaube, in Spiel 1 ist Okogie startet, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, so halt so als jemand, der ein bisschen mehr Druck auf Murray ausüben kann. Craig ging ja dann eher so Richtung Kawhi und so. Und so minimal haben sie was, aber danach kommt halt irgendwie jetzt nicht so viel. Und klar, wie gesagt, es sind keine optimalen, die nicht die optimale Ergänzung. Du kriegst aber halt in solchen Teams, glaube ich, auch selten den optimalen fünften Mann. Und ich finde, dafür ist es schon okay. Es ist halt einfach dann Cameron Payne lang verletzt. Cameron Payne, wissen wir auch, ist so ein bisschen Hit or Miss. Ist jetzt gerade wieder fit. Ist letzte Nacht auch nicht wirklich gut drauf gewesen. Es ist schon sehr dünn dahinter. Ich habe mir ehrlich gesagt von Terrence Ross noch ein bisschen mehr erwartet.
Ja.
Minimal.
Ich nur, dass er gelegentlich einen Wurf trifft. Irgendwie viel mehr. Ja. Hat er jetzt über die letzten Jahre auch nicht gemacht.
Ja. Aber, mein Gott, es ist, mal schauen. Also ich sehe es.
Ich bin aber großer Fan von Jock Landale übrigens. Also allein schon, weil ich mir einfach vorstelle, dass er im Pickup-Truck mit einer Latzhose und ansonsten freiem Oberkörper mal zur Arbeit fährt. Genau.
Ja. Ja.
Klassisch. Bin mir fast sicher.
Wie man es in Australien halt so macht.
Ja.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir sind vor allem aber auch gespannt, wie es losgeht. Und ich würde sagen, dafür wechseln wir jetzt zu Patreon. Was meinst du?
Das können wir so machen.
Ja.